SRF 3.
Die Flüchtlingspolitik als Gipfelgespräch. In Wien suchen 10 EU-Staatschefs nach neuen Lösungen. Die Schweiz im Dilemma. Spanien verlangt die Auslieferung einer Baskin, die angibt, in Spanien gefoltert worden zu sein. Die Nummer 99728 auf dem Unterarm. Mit Max Mannheimer stirbt ein Mann gegen das Vergessen des Holocaust. Das Wetter, morgen viel Sonnenschein, im Mittelland zum Teil Nebel, über den Bergen und im Süden einige Quellwolken. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. In Wien haben sich heute die Regierungschefs von 10 Staaten der sogenannten Balkanroute getroffen zu einem europäischen Flüchtlingsgipfel. Themen dazu waren Hilfe vor Ort und bessere Grenzsicherung. Frage an Joe Schelbert in Wien. Worauf haben sich die Regierungschefs geeinigt? Auf noch mehr Zäune, noch mehr Mauern?
Ja, nicht gerade, aber man hat sich eigentlich auf wenig Neues geeinigt. Man will die Kapazitäten der Grenzagentur der EU Frontex ausbauen. Also Grenzbeamte sollen auch im Nicht-EU-Land Mazedonien Dienst tun. Man will endlich den Vertrag mit der Türkei, eben diesen Flüchtlingsaustauschvertrag, endlich in die Tat umsetzen, also Leute in die Türkei auch abschieben können. Daneben will man ähnliche Verträge wie mit der Türkei auch mit Afghanistan oder mit Niger in Afrika oder Mali abschließen und endlich auch die anderen EU-Staaten überzeugen, sich solidarisch zu zeigen. Also es sind viele alte Ideen, aber eigentlich nichts Konkretes.
Der ungarische Premier Viktor Orban hat vorgeschlagen, dass die EU alle illegalen Flüchtlinge ausschafft und in Lagern außerhalb der EU interniert. Was halten Orbans Amtskollegen von diesem Vorschlag?
Also er hat mindestens indirekt eine Absage bekommen. Christian Kern, der Kanzler von Österreich, ist auf eine Journalistenfrage in dieser Richtung gar nicht eingegangen, hat einfach quasi gesagt, das käme für die EU sowieso gar nicht in Frage. Man muss auch sagen, Orbans Vorstoß war natürlich mehr innenpolitisch auf Ungarn ausgerichtet, weil die haben dort am nächsten Sonntag eine Abstimmung, wo sie sich quasi aus der EU-Flüchtlingspolitik ausklinken wollen. Aber Orban hat auch sonst quasi hier wieder Spuren hinterlassen. Er will sich ja aus der Quotenregelung mit der EU ausklinken und will auch weiterhin die Grenzen national schließen können, respektive die sind ja jetzt in Ungarn geschlossen.
Schon länger heißt es von Seiten der EU, man wolle Griechenland beistehen, um dort die Asylgesuche effizienter zu bearbeiten. Wird diese versprochene Hilfe nun konkreter?
Ja, man will weitere EU-Grenzbeamte nach Griechenland schicken, aber das ist auch eher ein Appell, denn viele EU-Staaten sind gar nicht bereit, Grenzbeamte in andere Länder zu schicken. Man will Griechenland stützen in der Umsetzung des Vertrages mit der Türkei, aber das heißt konkret Flüchtlinge in die Türkei zurückschicken und das ist konflikträchtig. Griechenlands Position ist ja bisher, dass die Türkei eben kein sicherer Drittstaat ist. Und von dort her gesehen war es auch das eigentlich mehr ein hilfloser Appell als eine Lösung.
Informationen aus Wien von unserem Korrespondenten George Elbert. Nun zu weiteren Meldungen des Tages mit Pascal Schmitz. In Syrien haben die Armee und verbündete Milizen umkämpfte Gebiete in der Stadt Aleppo erobert.
Die Truppen hätten ein Flüchtlingslager unter ihre Kontrolle gebracht. Das berichtet die Armee und die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Zahlreiche Terroristen seien getötet worden, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters syrische Angaben. Die Armee hatte am Donnerstag eine Offensive gestartet, um Aleppo unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Stadt wird außerdem seit Tagen aus der Luft bombardiert, nachdem erneut eine vereinbarte Waffenruhe gescheitert war. Dabei hat es laut Nachrichtenagenturen Dutzende Tote gegeben. Jeremy Corbyn bleibt Chef der linken britischen Labour-Partei. Er gewann die Wahl um den Parteivorsitz gegen seinen Kontrahenten Owen Smith deutlich. Corbyn erhielt 300.000 Stimmen, Smith 200.000, wie die Partei mitteilt. Corbyn, der sehr linke Positionen vertritt, war vor einem Jahr zum Chef von Labour gewählt worden. Die Partei ist seither gespalten. Nach der Brexit-Abstimmung hatte sich die Kritik an Corbyn verstärkt, weil er sich zu wenig stark gegen den Austritt Großbritanniens aus der EU eingesetzt haben soll. Daher kam es zu erneuten Wahlen. Beim Alpabzug in Charme im Kanton Freiburg ist es zu einem Unfall gekommen. Ein Pferd, das zum Alpabzug gehörte, rannte davon und verletzte 4 Menschen, die bei der Strecke standen, um Fotos zu machen. Die Unfallopfer wurden mit 2 Helikoptern und 2 Ambulanzen ins Spital gebracht, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilt. Sie sind laut Mitteilung außer Lebensgefahr. Im südafrikanischen Johannesburg hat die 17. Weltartenschutzkonferenz begonnen. Daran teilnehmen über 180 Länder. Ziel der 12-tägigen Konferenz ist es, neue Regeln aufzustellen für den weltweiten Handel mit gefährdeten Tier- und Pflanzenarten. Dies im Rahmen des Washingtoner Artenschutzabkommens. Dabei liegt der Schwerpunkt der Konferenz auf afrikanischen Tierarten, wie etwa Elefanten, Nashörnern und Löwen. Aber auch der Handel mit Tropenholz steht auf dem Programm. Das Washingtoner Artenschutzabkommen ist seit 1975 in Kraft. Es schützt über 5'000 Tier- und 30'000 Pflanzenarten. In Russland ist der Chef des nationalen Fußball-Fanverbands Alexander Sprigin festgenommen worden. Die Festnahme steht laut Polizei im Zusammenhang mit Fanausschreitungen in Moskau Anfang Jahr. Sprigin wurde am Rand des Kongresses des russischen Fußballverbandes festgenommen. Dabei wurde Sprigins Fanorganisation aus dem Verband ausgeschlossen. Sprigin war an der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich 2-mal festgenommen und des Landes verwiesen worden. Dies nach gewalttätigen Ausschreitungen, an denen russische Hooligans beteiligt gewesen waren. Stan Wawrinka steht beim Tennisturnier in St. Petersburg im Final. Er gewann seinen Halbfinal gegen den Spanier Roberto Bautista Agut in 2 Sätzen mit 7:6 und 6:2. Wawrinkas Finalgegner ist der Deutsche Alexander Zverev. Das Wetter, morgen scheint oft die Sonne, am Vormittag liegt im Mittelland zum Teil Nebel, über den Bergen und im Süden bilden sich einige Quellwolken. Die Temperaturen erreichen rund 22 Grad.
Abend.
Eine Spanierin sitzt in Zürich in Auslieferungshaft. Spanien fordert ihre Auslieferung, denn die 43-jährige Frau ist verurteilt worden, weil sie die baskische Untergrundorganisation ETA unterstützt hat. Die Verhaftete wehrt sich, sie sei unter Folter zu einem Geständnis gezwungen worden. Ausliefern oder nicht ausliefern? Eine schwierige Entscheidung für die Schweizer Behörden. Christine Wanner.
Im April hat die Polizei in Zürich die 43-jährige Nekane Chapartegi verhaftet. Ein spanisches Auslieferungsgesuch liegt vor und verlangt, dass die verurteilte ETA-Aktivistin überstellt wird. Grundsätzlich werden Personen ohne spezielle Garantien ausgeliefert. Doch im vorliegenden Fall ist die Sachlage vertrackter, glaubt man der Baskin. 1999 wird die junge Gemeinderätin im Baskenland von der Polizei festgenommen, 5 Tage isoliert und dort gefoltert und vergewaltigt. Nach 5 Tagen unterzeichnet die junge Frau ein Geständnis, das als Grundlage für ihre spätere Verurteilung im Jahr 2007 in Spanien dient. Nach dem Urteil flieht die Baskin und taucht jahrelang in der Schweiz unter. Medizinische Berichte aus der Polizeihaft, aber auch aus dem Gefängnis, in das sie danach überstellt worden ist, halten ihre Verletzungen fest. Deshalb spricht ihre Anwältin Stefanie Motz von einem gut dokumentierten Fall.
Es ist wirklich ein Fall, in dem extrem viele Dokumente, zeitnahe Dokumente vorliegen und das aus einem Staat wie Spanien, wo man ja nicht sagt, die Dokumente sind gefälscht, das sind alles offizielle Dokumente, die als solche gar nicht in Frage gestellt werden.
Berichte von Menschenrechtsorganisationen stützen das. Die 43-jährige Baskin fürchtet weitere Folter in Spanien bei einer Auslieferung und wehrt sich dagegen. Inzwischen hat sie in der Schweiz um Asyl ersucht. Unterstützung erhält sie von der Menschenrechtsorganisation Augen auf. Sprecher Rolf Zopfi.
Wir fordern von Augen auf erstens Annahme des Asylgesuchs und Ablehnung des Auslieferungsantrags Spanien, weil sie gefoltert wurde, weil Spanien somit die Europäische Menschenrechtskonvention und die UNO-Antifolterkonvention verletzt hat. Und somit fordern wir die sofortige Freilassung von Nekane Chapartegi.
Für Rolf Zopfi und die Anwältin Stefanie Motz spricht alles dafür, dass die Foltervorwürfe von Nekane Chapartegi stimmen. Im Rahmen des Auslieferungsverfahrens muss das Bundesamt für Justiz den Vorwürfen nachgehen. Ausliefern oder nicht? Entschieden ist noch nicht, doch stellt sich ein Dilemma. Treffen die Vorwürfe zu, müsste die Schweiz eine Auslieferung ablehnen. Lehnt sie ab, hieße das gleichzeitig, dass die Schweiz anerkennt, dass in Spanien gefoltert wurde. Spanien aber gilt in der Schweizer Rechtsprechung als Rechtsstaat. Wie die Schweiz Rechtshilfe gegenüber Spanien leistet, wollte auch Balthasar Glättli, Nationalrat der Grünen, wissen. Vergangenen Montag erhielt er vom Bundesrat Antwort.
In jedem Einzelfall wird aber geprüft, ob im ausländischen Strafverfahren die Grundrechte missachtet worden sind. Ist dies der Fall, wird die Rechtshilfe verweigert oder nur nach Leistung von Garantien bewilligt. Es sind keine Fälle bekannt, in denen Spanien die Grundrechte von Personen verletzt hätte, die durch die Schweiz ausgeliefert worden sind.
Im Fall Nekane Chapartegi wollen die zuständigen Bundesstellen in den nächsten Wochen entscheiden.
Info 3 Abend.
Keine 30 Jahre alt wäre Max Mannheimer geworden, wenn es nach den Nazimördern gegangen wäre. Aber Mannheimer überlebte die Konzentrationslager Auschwitz und Dachau und schwieg jahrzehntelang über das Grauen, bis er das Schweigen nicht mehr trug und reden wollte. Das machte ihn zu einem der wichtigsten Zeitzeugen des Holocaust. Gestern ist Mannheimer 96-jährig gestorben. Thies Marsen von der ARD über den Mann, der nicht vergessen konnte.
Für die nachfolgenden Generationen war das ein Glücksfall, denn nur wenige konnten so ausführlich und detailliert über den Massenmord an den europäischen Juden berichten. Für Max Mannheimer selbst war es ein Fluch. Er konnte nichts vergessen von seinen schrecklichen Erlebnissen. Nicht die Deportation aus seiner böhmischen Heimat ins Konzentrationslager Theresienstadt, nicht die Ankunft in Auschwitz-Birkenau.
Das Schlimmste war dann die Selektion an der Todesrampe von Birkenau. Als die Eltern auf die eine Seite geschickt wurden und wir Jüngeren auf die andere Seite, als ein Häftling auf meine Frage, was geschieht mit den älteren Leuten, was geschieht mit den Frauen mit Kindern, gesagt hat, gehen durch den Kamin.
Max Mannheimer selbst überlebt die Todesfabrik. Die Deutschen deportieren ihn erst nach Warschau, wo er mit seinem Bruder die Reste des kurz zuvor zerstörten jüdischen Ghettos wegräumen muss, dann in ein Außenlager des KZ Dachau in Karlsfeld.
Ich habe die Leichen des Lagers Karlsfeld mit einem Bauernwagen nach Dachau, die 5 Kilometer, da haben wir die Leichen abgeladen.
Ende April 1945 werden Mannheimer und seine Leidensgenossen in einem Evakuierungszug Richtung Süden geschickt und schließlich nahe Tutzing am Starnberger See von amerikanischen Truppen befreit. Er kehrt zurück nach Böhmen und schwört sich, nie wieder deutschen Boden zu betreten. Die Liebe zu einer deutschen Widerstandskämpferin stimmt ihn um. Seine schrecklichen Erlebnisse behält er jahrzehntelang für sich. Erst in den 1960er Jahren schreibt er sie auf.
Als ich meine Erinnerungen schrieb, habe ich die eigentlich für meine damals 17-jährige Tochter geschrieben, die sie nie gelesen hat. Mein Sohn, der hat es gelesen, aber wir haben nie darüber gesprochen.
Dafür beginnt Max Mannheimer in den 1980er Jahren öffentlich über sein Schicksal zu sprechen und über das Schicksal all derer, die den Massenmord der Nazis nicht überlebt haben, als Zeitzeuge bei Gedenkveranstaltungen und in Schulen. Das Erzählen half ihm, überhaupt weiterzuleben. Tausende Menschen, darunter viele Kinder und Jugendliche, haben erst durch Max Mannheimer eine Vorstellung davon erhalten, welch unermessliches Leid sich hinter dem abstrakten Begriff Holocaust verbirgt. Kaum einer hat so viel gegen das Vergessen getan. Dennoch zeigt er sich am Ende seines Lebens resigniert. Nie wieder Faschismus, hätten die KZ-Überlebenden 1945 geschworen. Doch mehr als 7 Jahrzehnte später seien Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt längst wieder auf dem Vormarsch.
Info 3, das Nachrichtenmagazin von Radio SRF. Heute Nachmittag verantwortlich Patrick Seiler und Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.